This podcast is sponsored by Talkspace.
Last year, I went through many different life changes. I needed to take a pause and examine how I was feeling in the inside to better show up for the ones who need me to be my best version of myself.
When you're navigating life's changes, Talkspace can help. Talkspace is the number one rated online therapy, bringing you professional support from licensed therapists and psychiatry providers that you can access anytime, anywhere.
Living a busy life, navigating a long-distance relationship, becoming a first-step father, Talkspace made all of those journeys possible. I could speak with my therapist in the office. I could speak with my therapist in the comfort of my home. I was never alone.
Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance, no problem. Now get $80 off your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Hallo zusammen, willkommen zurück bei Alle Zeit der Welt.
Hallo.
Wir sind wieder versammelt und schwitzen und geben uns den Faschismus, beziehungsweise heute mal ein bisschen weniger davon und wieder mehr Esoterik.
Ja, heute eigentlich beides. Also heute die direkte Verschwörung von all unseren bisherigen Themensträngen. Wir haben heute Verschwörungstheorien, wir haben Faschismus, wir haben Antisemitismus, wir haben Aliens, wir haben alles, was ihr an diesem Podcast so liebt.
Wir haben Astralreisen, wir haben Hitler als Avatar, wir haben die große jüdische Verschwörung und klingelt's, warte mal.
Jetzt kommt der Geheimdienst Mimi abholen. Aber jetzt haben wir zu viel gesagt.
Es ist wirklich verflucht heute.
Die verfluchte Aufnahme. Vielleicht ist das für unsere Hörer ja auch interessant. Wir sind jetzt gerade schon bei der zweiten Aufnahme dieses Themas. Die erste halbe Stunde, die wir gerade schon dazu gemacht haben, ist leider verloren gegangen. Deswegen habt ihr uns heute mal extra gut vorbereitet. Ausnahmsweise haben wir es schon mal geübt.
Okay, wo waren wir? Wir haben gerade das aufgezählt, was die Folge alles Tolles bereithält.
Genau. Willkommen zurück. Wir melden uns aus unserem Sommerloch zurück. Wir haben uns die letzten Wochen unter der braunen Sonne gebräunt und werden damit auch noch weitermachen. Und zwar nehmen wir uns heute Miguel Serrano an, einen der bedeutendsten braun-esoterischen Theoretiker, neben Savitri Devi, der wir schon eine Folge gewidmet haben, und Julius Evola, dem wir auf jeden Fall bald auch noch eine Folge widmen werden. Ich weiß, dass Julio da schon in den Vorbereitungen steckt. Und Miguel Serrano ist deshalb so bedeutend, weil er einen riesigen Einfluss auf moderne, rechtsradikale, neonazistische und braunesoterische Strömungen im 20. und 21. Jahrhundert gehabt hat. Und es ist deswegen wichtig, dass wir uns mit ihm auseinandersetzen. Wir werden dabei auf eine besondere Form der Braunesoterik stoßen. Wir werden Hitler als Avatar zu betrachten lernen, der in den Eiskappen der Antarktis überlebt hat, und werden auf ganz viele Verschwörungstheorien stoßen, die auch heute noch zirkulieren, besonders was Hitlers Verbleib angeht. Wir werden über die Reichsflugscheiben sprechen, über die galaktische Herkunft der Götter und böse Demiurgen, namentlich die Juden, die ihre dunklen Pläne auf der Welt durchführen. Und Hitler der Einzige ist, der die Welt retten kann.
Jede Verschwörungstheorie hat einen realistischen Kern. Und die Aufgabe des investigativen Journalisten ist es, diesen Kern herauszuschälen.
Und wo ist der realistische Kern, wenn Leute behaupten, Adolf Hitler wäre mit fliegenden Untertassen aus dem eingekesselten Berlin geflohen und hätte jahrelang in der geheimen Antarktisstation Neuschwanland überlebt?
Das ist natürlich völliger Blödsinn. Adolf Hitler war bis 1964 Schichtleiter im argentinischen VW-Werk. Das ist heute hinlänglich belegt.
Aber wer ist denn dieser Miguel Serrano überhaupt? Miguel Serrano wurde 1917 in Santiago de Chile, also der Hauptstadt Chiles, geboren. Und zwar in eine Familie, aus der einige bekannte Dichter, politische Idealisten und Diplomaten stammten. Und generell kann man über seine Familie sagen, dass sie sehr prussophil und germanophil war. nach dem großen Pazifikkrieg 1879 bis 82, als Bismarck Chile unterstützt hatte, gab es eine große deutsche Bevölkerung und viele Germanophile, die Deutschland unterstützt haben. Ne? Und daher gab es auch viele deutsche Schulen, die nach preußischem Vorbild geschaffen wurden. Und in eine dieser Schulen ist Miguel Serrano auch gegangen. Seine Mutter ist früh verstorben, sein Vater kurz darauf und ist daher bei seiner Großmutter aufgewachsen. Übrigens führt er seine blauen Haare und seine blonden Haare und seine blauen Augen.
Seine blauen Haare und seine blonden Augen. Klassiker.
Interessante Kombination. Führt er die auf jeden Fall auf seine arische Herkunft zurück. In der Schule gründete Serrano und seine Freunde erstmal einige literarische Lesekreise, war in der Literaturszene relativ aktiv und hat auch später zahlreiche Bücher veröffentlicht. Viel zu viele Bücher. Also jedes Buch, das er geschrieben hat, ist eigentlich zu viel. In seinen literarischen Kreisen hat sich dann Serrano immer mehr dem Sozialismus zugewandt, hat da starke Sympathien ausgebildet und bei einer Straßenschlacht mit den Nazis, die es damals schon gab, den Nazistas in Chile, wurde ein Freund von ihm im Alter von 18 Jahren getötet, was ihn erstmal die Nazis hat ablehnen lassen und hassen lassen. Und sich immer mehr politisch radikalisiert hat, aber in die linke Richtung, wie wir es auch beispielsweise bei Mussolini etc. gesehen haben. Also von den Sozialisten dann letzten Endes zu den Faschisten, alles so Fähnchen im Wind. Am 5. September 1938 ereignete sich dann jedoch ein Ereignis, das Serrano näher an die Nazistas herangeführt hat. Als die Nazistas 1938 einen Staatsputsch unternommen haben und ein Sozialversicherungsgebäude in der Nähe des Präsidentenpalastes in Santiago eingenommen hatten, wurden 62 junge Anhänger erschossen. Und daraus hat sich ein großer Märtyrerkult entwickelt um diese Bewegung, der letzten Endes auch dazu geführt hat, dass Serrano Sympathien mit den Nazistas ausgebildet hat, die damals von Jefe und genanntlich González von Marés geführt wurden, einem sehr charismatischen Führer, der sich besonders an Benito Mussolini orientierte, später dann auch an Adolf Hitler und den Nationalsozialisten. Viele Leute sagen ihm nach, dass er eigentlich für das Amt des Führers überhaupt nicht ausgebildet war und er zwar die Massen begeistern konnte, aber was politischen Pragmatismus anging, er zahlreiche kompetentere Menschen gegeben hatte, die Bewegung zu führen. Er war auch ein politisches Fähnchen im Wind und hat sich anders als Serrano vom Faschismus und Nationalsozialismus hin zum antifaschistischen Sozialismus entwickelt und dann später ist er zum Konservatismus zurückgekehrt. Also auch eine sehr, sehr wechselhafter Lebenslauf von diesem Jefe, dem Führer der chilenischen Nationalsozialisten.
Ja, der erinnert mich ein bisschen an Jean Sorel von den Etappen, die er durchgemacht hat, alle Lager in seinem Leben einmal durchlaufen. Die Motivation von Serrano, warum er jetzt tatsächlich dann Faschist wurde, nachdem die vorher seinen Freund getötet haben, weil er dem Märtyrerkult dann irgendwie verfallen ist und das cool fand, ist auf jeden Fall für mich persönlich nicht nachvollziehbar und spricht schon mal gegen Serrano. Also.
Ja, was zählt schon der Einzelne letzten Endes, wenn man vom Faschismus beeindruckt ist oder beeinflusst ist, ne? Da zählt dann der Tod des Einzelnen nicht, wenn es für die größere Sache ist. Und wahrscheinlich hat das auch eine Rolle gespielt, weshalb er dann den Faschisten diese Sympathien entgegenbringen konnte, obwohl sie seinen Freund damals umgebracht haben. Er hat auch die militärische männliche Kameradschaft innerhalb dieser Bewegungen genossen und vor allem den Patriotismus und den faschistischen Mythos des chilenischen Staates, der da um die Nazistas und Jefe ausgeformt wurde und zu einer Wiedergeburt der Nation führen sollte. Das war, denke ich, der Dreh- und Angelpunkt von Serranos Denken, also eine Überwindung eines Zustandes hin in einen besseren. Und wie dieser bessere aussieht und wie diese Mythologie, die Esoterik dann noch zum Tragen kommt, das werden wir uns später anschauen.
Genau, was bedeutet besser für einen esoterischen Faschisten? Aber nichts Gutes.
Definitiv nicht. Serrano hat auch die Nazistas so unterstützt, dass er in verschiedenen rechtsradikalen Zeitschriften veröffentlicht hat, unter anderem für die Parteizeitschrift Trabajo. Hat dort geschrieben, Reden geschrieben, ist mit den Anhängern über die Lande gezogen und hat auch politisch dafür gesorgt, dass die an Zulauf gewinnen, dass sie vor allem an politischer Hebelkraft gewinnen und letzten Endes den politischen Umsturz auch schaffen können. Als dann auch der Nationalsozialismus in Deutschland immer mehr an Fahrt gewonnen hat, nach der Machtübergabe dann schließlich auch noch der Zweite Weltkrieg losging und dann die Operation Barbarossa, also der Ostfeldzug des Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion gestartet wurde, hat Serrano auch Propaganda in Chile verbreitet, um gerade unter der deutschen Bevölkerung Anhänger zu gewinnen und Gelder zu sammeln und auf Nazi-Deutschland ideologisch zu unterstützen. Und im Rahmen dieser Tätigkeit als Ideologe und Rappifänger unterhielt er auch Kontakte zur deutschen Botschaft und zu ranghohen SS-Männern und Botschaftern. Und vermutlich ist es in diesem Kontext auch geschehen, dass ihm an einem Abend in der Kneipe jemand ein Buch in die Hand gedrückt hat von Alfred Rosenberg, dem Chefideologen der Nazis, der auch auf so einer braun-esoterischen Schiene unterwegs war. Kein politischer Pragmatist, sondern eher esoterischer Idealist, der den Antisemitismus und die Ideologie des Dritten Reiches maßgeblich beeinflusst hat. Und eins dieser Bücher liest natürlich Serrano und lernt seinen Angaben zufolge ganz viel über die Mächte geheimer Organisationen auf der Welt, insbesondere auch über die Freimaurer und die Juden. Davor war das Feindbild der Nazistas besonders der internationale Kommunismus, aber durch den Kontakt mit Alfred Rosenberg und noch einem anderen Werk, das ihn da stark beeinflussen wird, gewinnt auch der Antisemitismus immer mehr konkret zu werden in Serranos Theorien. Könnt ihr euch schon denken, mit welchem Werk Serrano da in Kontakt kommt?
Die Protokolle der Weißen von Zion.
Ganz wichtig. Dieses Werk, über das wir auch schon Erfolge gemacht haben, also könnt ihr euch gerne noch anhören. Dieses Werk übt einen großen Einfluss auf Serrano aus. Davor war er eben überzeugt davon, dass der internationale Marxismus und Kommunismus die eigentliche Bedrohung der Weltordnung darstellen würde und und die Kultur und den Staat und alles, wofür die letzten Hunderten von Jahren gekämpft wurde, mit dem Kommunismus eine Absage erteilt werden würde und untergehen würde. Jetzt hat er aber gemerkt, durch die Protokolle der Weisen von Zion, dass angeblich eine jüdische Verschwörung auch hinter dem Marxismus steckt und noch viel weitreichendere Folgen hat für die Gesellschaft und das wahre Böse in der Welt, das Judentum ist.
Dabei ist ganz spannend, dass er wahrscheinlich, also ziemlich sicher, eine deutsche Version von den Protokollen gelesen hat oder jedenfalls eine deutsch herausgegebene Version, ne, der Protokolle. Rosenberg zum Beispiel auch eine editierte Ausgabe herausgegeben hat mit Fußnoten, die die Protokolle in den Kontext des 20. Jahrhunderts und den Nazi-Antisemitismus irgendwie einordnen sollten, weil die Protokolle selber einen sehr spezifischen Antisemitismus ihrer Zeit vertreten, warum eben auch diese Theorie der Erstellung vor dem Ersten Weltkrieg relativ eindeutig ist und auch quasi noch vor der Oktoberrevolution in Russland und vor der Revolution 1905 in Russland und so, dass man da einfach sieht, der Bolschewismus und Marxismus spielen da noch keine treibende Rolle, da werden noch andere Stereotype bedient und Rosenberg legt dann aber großen Wert darauf, in seinen Fußnoten und Anmerkungen das richtig zu rücken und da auch immer diesen Kontext herzustellen und damit ist eigentlich heutzutage der Marxismus gemeint und so, ne? Also als kleiner Seitenausflug.
Ja, aber nicht nur der Antisemitismus beeinflusst dann Serrano, sondern er wird auch in einen esoterischen Orden eingeführt, der von einem deutschen Einwanderer namens F.K. nach Chile gebracht worden war. Anscheinend beruft sich der Orden auf einen geheimnisvollen auf eine geheimnisvolle Brahmanen-Elite in den Bergen des Himalaya, die dort über geheimes Wissen verfügt und berufen sich auf die Fähigkeiten dieses Führers FK, der über astrale Reisen und astralen Kontakt mit dieser Brahmanen-Elite und den Meistern in Tibet und im Himalaya Kontakt aufnehmen kann.
Ja, da hat jemand wunderbar Blavatsky gelesen und abgekupfert, sich mehr als eine Seite aus dem theosophischen Playbook rausgerissen und kopiert. Also Meister im Himalaya und Astralreisen und das geheime esoterische Wissen und so. Wir sehen die Spuren der Theosophie ganz tief hier in Südamerika, auch in diesen esoterischen Kreisen.
Ja, die Einflüsse sind auf jeden Fall nicht von der Hand zu weisen. Die Theosophie hat auch Serrano oder auch generell die esoterischen Strömungen, die damals ja erst aufgekommen sind, maßgeblich beeinflusst.
Ja, und Ebola war selber Theosoph. Also da gibt es dann auch die persönliche Überschneidung mit den Einflüssen tatsächlich, dass eben ja einer von den dreien selbst Mitglied war.
Was diesen Orden noch vereint hat, war der Glaube an einen arischen Ursprung von ihnen und von der arischen Rasse im Allgemeinen, die ja auch in der Theosophie von Blavatsky eine Rolle spielt. Die Rassen werden allerdings spirituell gesehen und eher als Bewusstseinszustände, die durchlaufen werden. Und ja, die jüdische Rasse, der jüdische Entwicklungszustand ist natürlich in deren Theorie den arischen weit unterlegen. Die astrale Reisen, wie sie in dem Orden praktiziert werden, neben Tantra und Yoga, werden als Erbe der Reinblütigen, den sogenannten zweimal geborenen Arian, angesehen. Kommt euch das nicht auch bekannt vor?
Ja, das ist auch Blavatsky, die doppelgeborenen, zweigeborenen Yoga-Söhne, die da die besondere Stufe in ihren Wurzelrassenabfolge erfüllen. Und also Blavatskys Wurzelrassenkonzept hört gerne in die Folge rein. Das haben wir ein bisschen genauer da versucht zu erläutern. Es ist extrem wirr, es ist extrem fantasy-reich, fantasy-belastet und ist als klassischer Versuch damals der darwinistischen Evolutionsbiologie und Evolutionstheorie, die zu der Zeit eben erstarkt, etwas entgegenzusetzen, eine Art pseudo-altes Wissen von ihren Meistern, ihre Fantasy-Rassenabfolge mit den Atlantern und den Hyperboreern und dann eben auch den Ariern, da als Gegenhypothese auf irgendeine Art zu Darwin zu positionieren. Das wurde dann von Steiner übernommen und hat eben auch hier viele Leute beeinflusst, leider. Also hatte wirklich einen viel, viel größeren Einfluss, als man das heute vielleicht so denken mag, wenn man mit diesen Schriften nichts zu tun hat und sich nicht anguckt, wo das überall wieder auftaucht, ne?
Ja, diese Form der Esoterik geht halt nochmal in eine ganz andere Richtung als jetzt die Theosophie, weil sie sich aktiv dann auch auf Hitler berufen und in ihm den Avatar der Arier sehen, also den Arischsten, also aller Arier, den zweimalgeborensten aller zweimalgeborensten, den Avatar, der das Wesen und den Willen eines Volkes ausdrückt. Auf einer ganz spirituellen Ebene, der auf spiritueller Ebene einen Kampf gegen das Böse auf der Welt führt und mit dem auch der Orden in Kontakt getreten ist, besonders der ominöse Führer FK hat astralen Kontakt zu Hitler aufgenommen. Einmal sprachen sie anscheinend über die deutschen Kolonialansprüche, ein anderes Mal sah der Meister ihn auf seinem Adlerhorst hoch über den Kehlstein in Berchtesgaden.
Von Hitler träumen sollte keine Qualifikation sein, irgendeinen Verein zu leiten, aber okay.
Hitler war eben sowas wie der Avatar, der das Gute verkörperte in deren spiritueller Auslegung. Und sie waren begeistert von der Idee und überzeugt von der Idee, dass Hitler ein neues Zeitalter für die ganze Welt einläuten würde und vor allem auch auf spiritueller Ebene. Und man sollte meinen, dass nach dem Tod Hitlers und der Niederlage des Dritten Reiches im Zweiten Weltkrieg diese ganze Obsession ein Ende finden würde. Ne? Hitler ist gestorben. Aber genau da fangen wir an, auf Verschwörungstheorien zu stoßen, die auch heute noch zirkulieren, die Axel Stoll schon vor 15 Jahren im Internet verbreitet hat, von schwarzen Sonnen, von Neuschwabenland, Reichsflugscheiben von Nazis in der Antarktis und intergalaktischen Göttern, die unsere Erde beherrschen.
Also man könnte sagen, Serrano ist der originale Kollega.
Ja, Mischung aus Kollega und Axel Stoll, ja.
Grüße gehen raus an den Boss.
Serrano ist da vielleicht noch eine Nummer wilder als Kollega, könnte ich mir zumindest vorstellen. Er hat nämlich geglaubt, dass, oder den Mythos geprägt, dass Hitler über geheime unterirdische Gänge, über Reichsflugscheiben an die Antarktis geflohen ist und dort im Hohlen der Erde zusammen mit der Führungsriege der SS ausharrt, um irgendwann zurückzukehren und die Menschheit in ein neues Zeitalter führen würde. Gleichzeitig fantasierte er aber auch darüber, dass Hitler zurück zu seinem archetypischen Heimatplaneten unter der schwarzen Sonne zurückgekehrt sei. Und spekulierte über Paralleluniversen, dass gerade Wurmlöcher, über die Hitler durch die Galaxis reisen könnte, als spirituelles Wesen, als Avatar der Arier.
Entschuldigung?
Ja?
Bitte was? Entschuldigung, das war meine Frage. Jonas hat auch das Gesicht, als würde er was sagen wollen über das astrale Loch, das 45 Hitler aus dem Bunker die Flucht in Paralleluniversum ermöglicht hat.
Ja, wir kommen noch zu den intergalaktischen Göttern, die über unsere Erde herrschen. Aber ja, er war überzeugt davon, dass Hitler überlebt hat und hat verschiedene Theorien aufgestellt, wie er denn überlebt haben könnte. Durch seine Kenntnisse in astralen Reisen wusste er auch, dass die Seele Hitlers natürlich auch hätte überleben können und sich im Hohlen der Erde verstecken könnte. Oder dass auch der leibliche Hitler seinen Tod nur vorgetäuscht hat und über Reichsflugscheiben in die warmen Oasen in der Antarktis vorgedrungen ist. Es gab davor auch Nazi-Expeditionen in der Antarktis, die er eben umdeutete als Vorbereitung der Flucht Hitlers, der dann nur auf den richtigen Zeitpunkt warten würde, um zurückzukehren und die jüdische Weltverschwörung, den bösen Demiurgen, zu vernichten. Er glaubte auch, dass Albert Speer unterirdische Gänge im Führerbunker geplant hätte, die ihn mit dem Flughafen Tempelhof verbunden hätte. Und von dort aus sei er eben mit der auch von Speer mit den Reichsflugscheiben in das unterirdische Mythenreich Shambhala und dann später auch in die Antarktis geflohen.
Klar, Shambhala.
Ja.
Wo liegt Shambhala genau?
Das ist eher ein spiritueller Ort. Tief verborgen im Himalaya.
Okay, aber, der ist auch in Tibet.
Ja, aber du kannst auch auf astraler Ebene dorthin reisen.
Okay, also das ist tatsächlich, okay, ist also tatsächlich so ein mystisches, buddhistisches Königreich, was irgendwo in Zentralasien ist und so ein, ja, wurde übrigens auch von, ratet mal, wem popularisiert im Westen? Helena Blavatsky.
Der Serrano war überzeugt davon, und da kommt jetzt wieder sein Antisemitismus ins Spiel, dass der eigentliche Kampf, der auf der Erde ausgetragen ist, ein spiritueller Kampf zwischen den Mächten des Bösen, dem Demiurgen, der alles Böse und Schlechte in die Welt gebracht hat, der die Welt korrumpiert hat, und dem eigentlichen Gott, der außerhalb dieses Universums existiert, und den Mächten des Guten. Es war also vor allem ein spiritueller Kampf, der da ausgefochten wurde, und der Demiurg, also der böse Weltenschaffer, der die Welt korrumpiert hat, identifiziert Serrano mit dem Judentum.
Okay, also da haben wir jetzt quasi die Gnostik, die frühchristliche Gnostik, Vorstellung von Dualität, von mehreren Welten. Wir sind in der schlechten Welt, die vom Demiurg, dem Abklatsch Gottes geschaffen wurde, dem Schattengott, dem Bösen, und es gibt irgendwo die perfekte, gute Welt, in die Hitler geflohen ist. Wir haben es quasi hier mit so einem gnostischen, so einer gnostischen Umkehrung oder so einer gnostischen Neuinterpretation von frühchristlichen Gedanken zu tun, die dann oh, oh, oh,
O'Reilly. Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Dem Antisemitismus und dem Nazismus des 20. Jahrhunderts angepasst werden irgendwie, ne? Die da irgendwie drüber gestülpt werden über die aktuellen politischen Gegebenheiten der seiner Zeit.
Ja.
Ich meine, wenn wir uns das vorstellen, das hört sich für uns natürlich jetzt schon weit weg an und er interpretiert, aber er interpretiert es ja relativ zeitgemäß. Das ist quasi wie die Verschwörungstheorien über Donald Trump und quasi das Wiederkehren von ihm als siegreichen Präsidenten und er hätte einen super Blog geführt, sage ich mal, im QAnon-Kreisen wahrscheinlich sehr erfolgreich.
Ja, das hat mich auch stark an QAnon erinnert. Also Trump als Heilsbringer, der eigentlich einen spirituellen Kampf gegen die Kabale führt und Hitler, der eben einen spirituellen Kampf gegen Jehova, den dunklen Fürsten, wie er Serrano ihn nennt, führt. Und ja, man sollte jetzt weinen, dass er aufgrund seiner abstrusen Ideen sich im politischen Abseits bewegen würde. Aber ganz im Gegenteil, wird ihm in guter alter Familientradition eine diplomatische Rolle verliehen. Er darf sogar nach Indien reisen, nach Tibet und sucht dort natürlich auch nach den alten Meistern seines Meisters FK.
Haben Sie Hitler gesehen? Läuft durch Tibet und fragt die Leute. Also es ist wirklich unglaublich, dass sich das Land dazu entschieden hat zu sagen, die Regierung, okay, Diplomatenstelle geht dieses Jahr an den Typ, der an die jüdischen Aliens glaubt und an die Hohlerde und an die Astrallöcher, durch die Hitler flüchtet. Ich glaube, der sollte unser Land vertreten. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also, der könnte unser Diplomat für Shambhalaya sein, zum Beispiel. Also stabile Entscheidung des chilenischen Staates. Mhm, ganz toll.
Ja. Und nicht nur in Indien, auch in Jugoslawien, in Bulgarien, Rumänien war er Botschafter und hat dann als Vertreter bei der Internationalen Atomenergieorganisation und der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung mit Sitz in Wien gearbeitet.
Also der ist ja wirklich ein Nazi auf einem Level, wo man sich vorstellen muss, das ist schon fast, wenn er mit einem falschen Psychiater geredet hätte, wäre der eingewiesen worden. Also da bewegen wir uns ja jetzt wirklich in einem Bereich, wo man sagen, ist ja noch arbeitsbefähigt.
Scheinbar schon. Er wird nämlich...
Ja, das ist ja das Erschreckende, dass immer wieder in seiner Karriere die Entscheidung getroffen wurde, dieser Mann sollte Verantwortung tragen.
Er schreibt auch in dieser Zeit viele Bücher, die sich auch immer weiter der braunen Esoterik annähern. Und wird erst 1970 aus dem Staatsdienst entlassen, als Salvador Allende, der marxistische Präsident von Chile, an die Macht kommt. Was ihn dann letztlich natürlich bestärkt hat in dem Wissen, dass geheime verborgene Kräfte, nämlich der Kommunismus, der wiederum der verlängerte Arm des Judaismus ist, seine Finger im Spiel hat und ihn mit seiner Wahrheit aus seiner Position verdrängen will.
Man muss den Leuten wirklich klar machen, demokratische Entscheidungen sind keine geheime Verschwörung und keine geheime Macht, die ihn ruhig stellen will. Wenn der Großteil eines Landes entscheidet, vielleicht wollen wir nicht mehr von diesen verrückten Verschwörungstheoretiker vertreten werden, ist das kein Beweis für seine Verschwörungstheorien. Ne? Das gilt nicht nur für Serrano, sondern auch für ganz viele andere Menschen.
Ja, dem hätte ein Ego-Check mal ganz gut getan. So, ey, nicht die ganze Welt verschwört sich gegen dich.
Ja, das ist halt auch paranoide Gedanken. Wenn du deinen Job verlierst und dann glaubst, dass sich deine geheime Verschwörung gegen dich, also weil du halt politisch rechts standest, extrem rechts, und deine linke Regierung kommt und dich deines Jobs entbindet, dann braucht es da keine geheime Verschwörung für.
Er glaubt trotzdem daran und lässt sich aber auch nicht unterkriegen. Er geht ins selbstgewählte europäische Exil, läuft da verträumt auf den Wegen Hitlers durch das Spandau-Gefängnis, auf die Wolfschanze.
Wie Savitri Devi. Wirklich, wie die es schon in den Nachkriegsjahren vorgemacht hat, ihre Pilgerreise, wahrscheinlich war auch in Berchtesgaden noch und so.
Ja, war immer auch von einem Romantiker, ne? Er hat sich auch mit Persönlichkeiten wie Otto Scorceni, über den wir auf jeden Fall mal eine Folge machen werden, super spannender Mensch, der Mussolini gerettet hat in einer waghalsigen Aktion, aber ja,
Und aber es hat Mussolini letztlich nicht gerettet.
Otto war es nicht.
Er trifft auch Léon de Krell, den Anführer der belgischen Rexisten, auch einer spannenden faschistischen Bewegung in Belgien, und trifft sich mit Julius Evola. Das ist allerdings nicht alles. Er mietet sich auch eine Wohnung in der Casa Camucci ein, in Montagnola im schweizerischen Tessin, und wohnt im gleichen Haus wie Hermann Hesse. Hermann Hesse und Seth Arnold hatten regen Kontakt, sie waren sozusagen Mitbewohner. Ich kann mir nur vorstellen, wie Hermann Hesse sich gefreut hat, dass sein alter Brieffreund Serrano ihn endlich aus dem weiten Chile besuchen konnte, der auch sich so gut mit Yoga auskennt, mit fernöstlichen Weisheitslehren. Und dann kommt so ein faschistischer Yoga-Clown wie Serrano, der ihm was von außerirdischen Ariern und dem Avatar Hitler erzählt. Und von Hesse ist einfach zu nett, um ihn rauszuschmeißen. Das wären unangenehme Jahre, in denen die beiden dann aufeinander sitzen.
Oh Gott, aber komm schon, ja, also da muss man Hesse schon ein bisschen unterstellen, dass er den Ideen nicht ganz verschlossen war oder ihm wenigstens, also das schockiert mich jetzt schon ein bisschen. Selbst Hesse, das ist das Schlimme an unserer Recherche. Es werden einem alle Vorbilder, die man in seiner Jugend irgendwann mal hatte, genommen, so stückchenweise. Nicht, dass Serrano mal ein Vorbild von mir war, aber Hesse habe ich schon sehr bewundert.
Ja, ich denke, wir alle haben einiges an Hesse. Hesse hat uns, glaube ich, alle positiv beeinflusst. Ja, aber Hesse ist auch nicht der einzige, sagen wir mal, angesehene und einflussreiche Mensch, den er trifft, sondern er hat auch sein ganzes Leben lang eine enge Freundschaft mit Carl Gustav Jung geführt.
Ja, das taucht ja bei ihm, glaube ich, auch in den Gedanken immer wieder auf, wenn er dann von Archetypen redet und so, ne? Also da hat Serrano dann auch so ein bisschen einen Hang, seine gnostische Hitler-Religion mit den wissenschaftlich oder pseudowissenschaftlichen Ansichten von Jung zu unterfüttern.
Na, ich meine, die Tiefenpsychologie ist eine anerkannte und approbierte Wissenschaft bzw. Praxis. Aber ich war auch jetzt schockiert herauszufinden, dass C.G. Jung auch mal zumindest fragwürdige Sachen über Hitler gesagt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, dass Hitler der Archetyp des deutschen Volkes sei, der von dem kollektiven Unbewussten des Volkes ergriffen bzw. besessen sei und dem Befehl einer höheren Macht unterstehe, einer Macht in seinem Inneren.
Klingt ein bisschen wie die verklausulierte Fassung von Serrano mit weniger Sci-Fi und mehr Psychoanalyse.
Ja, er hat dann Hitler auch die psychische Funktion Hitlers hat er dann als Medizinmann, Oberpriester, Seher oder Führer bezeichnet. Also auch so eine spirituelle Auslegung der Archetypen.
Ja, ich finde, da stoßen dann eben, da sieht man das Problem von Jung, wenn er von seinen Archetypen die ganze Zeit redet, wir es aber mit einem Politiker des neuen Typus zu tun haben, der irgendwie Medien versteht, und dann wird er zum Schamanen gemacht, irgendwie ohne da vielleicht, also ja, also klar, macht natürlich Sinn, wenn man da in dem Rahmen von Jung bleibt, aber wir sollten vielleicht mal eine eigene Folge über Jung in der Zukunft angehen. Es hört sich so an, als gibt es da mehr zu graben.
Ja, spannend ist halt, dass er gemeint hat, dass Hitler für die Deutschen die Rolle eines Vermittlers zu den Äußerungen ihres Unbewussten gespielt hat.
Also in dem Punkt natürlich wahrscheinlich nicht ganz unrecht. Der Antisemitismus der NSDAP hat ja gerade deswegen den Anklang gefunden in der deutschen Wählerschaft, weil es den schon gab, dass da was Unbewusstes hervorgetreten ist. Wobei man auch argumentieren könnte, der deutsche Antisemitismus war oft auch nicht sehr unbewusst, sondern sehr bewusst und sehr... Also sehr aktiv ausgelebt, von daher, ne, also vielleicht, wenn man nach einem Bier antisemitische Thesen verbreitet, ist das nicht besonders unbewusst, sag ich mal.
Ja, aber C.G. Jung und Serrano haben lebenslang eine intensive Freundschaft gehabt. Serrano hat Jungs Bücher mit Vorworten versehen, Jung hat Serranos Bücher mit Vorworten versehen, und das große Element Serranos Theorie, das er halt übernommen hat, ist die Archetypenlehre, die er eben spirituell ausleuchtet. Er glaubte, dass Jung eine uralte, heilige Mystik mit Konzepten wie Archetypen und dem kollektiven Unbewussten einfach nur psychologisierte. Also er glaubte, dass es verinnerlichte innere Mächte gibt, spirituelle Kräfte, die in den Menschen und in Bevölkerungen und in Rassen eben wohnen und die sich Bahn brechen. Was Jung herausgefunden habe, sei einfach nur eine Mystik, die er mit wissenschaftlichen Begriffen zu erklären versucht. Er hat den Schritt zum Mystiker hin nicht gemacht, sondern das hat Serrano dann getan, diese Archetypen zu mystifizieren und in einem spirituellen Licht auszuleuchten. Und genau da kommen wir jetzt zu der gnostischen Lehre, die Serrano dann entwickelt. Zum einen beschreibt er die himmlische bzw. außerirdische Herkunft der Arier, die er als Träger des göttlichen Lichts bezeichnet, und legt eine angebliche globale Verschwörung gegen sie offen, die durch einen bösen Demiurgen den Regenten unseres Planeten und aller niedrigen Materie. Genau, und der Demiurg ist eben der Inbegriff des Materiellen, von dem sich Serrano lossagt, weil er sagt, das ist ein spiritueller Kampf. Und für ihn sind die Archetypen Götter, also unabhängige metaphysische Kräfte, die über ihre jeweiligen Rassen herrschen und gelegentlich von ihren Mitgliedern Besitz ergreifen, wie es eben bei Hitler geschehen ist, der dadurch zum Avatar geworden ist.
Das erinnert mich ein bisschen an Ahriman, den Dämon des Materialismus bei Steiner.
Ja, keine Frage. Serrano glaubte eben, dass das arische kollektive Unbewusste im wahrsten Sinne des Wortes das Gedächtnis des arischen Blutes sei, also eine esoterische Konstruktion von so einem biologischen Rassismus, auch mit Einflüssen aus der Theosophie. Laut Serranos Mythos wiederholte auch die Flucht der Nazis aus Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg die prähistorischen Entdeckungsreisen, die die Arier, als sie auf die Welt kamen, schon vollbrachten. Als die Arier auf die Welt kamen, haben sie sich nach Serrano auf der ganzen Welt verbreitet und konnten so auch als Erben von einer ursprünglichen arischen Bevölkerung in Chile und Argentinien interpretiert werden. Also er hat die Arier sozusagen nach Chile gebracht.
Ja, wir müssen irgendwann auch mal noch über British Israelism reden und so, wo es dann darum geht, dass es eine Bewegung gab, wo sich weiße britische Christen als die echten Israelis gesehen haben, als die einzig wahren Juden. So ähnlich abstrus ist diese Arier-Übertragung nach, also ne? Das ist also tatsächlich ja...
Ja, oder über die Mormonen und Joseph Smith, der ja behauptet hat, dass die Amerikaner eigentlich ein ursprünglicher, verlorener israelitischer Stamm war.
Ich finde es immer wieder spannend, wie diese großen Begriffe wie Arier oder Stamm Israels, weil die eben mit so einer Bedeutung aufgeladen werden bei den Israeliten durch das Alte Testament und durch die Religion und so, den Monotheismus einfach und das Christentum und bei den Ariern eben über diese rechte Ideologie und bei den Theosophen die Wurzelrassen, also diese esoterische Evolutionstheorie quasi, dass sie dabei so mit Bedeutung aufgeladen werden und dann muss auf einmal jeder sich da künstlich zurückherleiten. Das ließ sich das englische Königshaus irgendwie auf Troja zurück. In ihrem Stammbaum ursprünglich zurückführt und es ganz viele so Fake-Stammbäume bis zum Iliad gibt, um zu zeigen, wir sind die Ältesten. Das erste Buch, da wurde es schon über meine Vorfahren geschrieben. Ja, spannend. Wieder das Bedürfnis des Menschen, irgendwas zu sein, was er nicht ist. Es ist eine künstliche Idee in den Raum zu stellen und dann zu sagen, das muss ich sein. Naja.
Sie wollten Arier werden, weil die Arier auch durch den astralen Raum reisen konnten und dadurch ihren Körper auch für archetypisch für Avatare freigeben könnten und einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen, wie es im Falle Hitlers eben war. Er hat Hitler als Avatar der Götter Vishnu, Shiva oder auch Wotan, also Odin, bezeichnet, der gekommen sei, um die heroischen Arier zu ihrer längst verlorenen Göttlichkeit zurückzuführen. Er glaubte, dass durch eine magische Steigerung des Bewusstseins eine Vereinigung mit göttlichen Kräften möglich sei, die außerhalb von Mensch und Natur existieren. Diese Kräfte seien keine Angelegenheit des Unterbewusstseins, sondern eine Form des Überbewusstseins, bei der das Ich vom einen oder anderen Gott übernommen werde. Also letztlich sind Ideen Ausdruck eines göttlichen Prinzips, das von den Menschen Besitz ergreift und dann von Menschen in die Tat noch umgesetzt werden musste. Aber er deutet halt eben auch die Psyche als etwas Göttliches, als Eingebungen und ja, den Zwang der Götter letztlich, des Guten und wie des Schlechten, das Prinzip der Prinzipien, die auch in den Menschen innewohnen. Und durch spirituelle Reinigung und Askese und Aufstieg in den spirituellen Sphären ermöglicht dann eben das Materielle und die Unreinheiten loszuwerden und sich reinzuwaschen und in, ja, letztlich zum Avatar zu werden. Er hat dann auch so eine weitreichende kosmologische Vorstellung entwickelt, in der göttliche, außerirdische Wesen einen intergalaktischen Kampf mit einem universalen Gegner ausfechten. Die Wesen, diese göttlichen Wesen, wohnen an einem fernen Ort in der Galaxie, vermutlich sogar jenseits davon, beleuchtet von einer schwarzen Sonne, die jenseits unserer goldenen Sonne liegt und von der Erde aus unsichtbar ist. Und genau daher stammen auch die Arier, die Argonauten und außerirdischen Gralsritter, von denen nicht nur europäische Mythen existieren, die er da zusammen pflicht, sondern eben auch im Schöpfungsmythos der Maya eine Rolle spielen. Und er deutet da ganz viele verschiedene Schöpfungsmythen aus europäischer, fernöstlicher, nahöstlicher und südamerikanischer Tradition neu um in Form als Ausdruck von universellen Prinzipien und Nacherzählungen von dem intergalaktischen Ursprung der Nazis. Ich habe hier mein Zitat mitgebracht.
Die Ankunft der Krieger von Wotan auf der Erde bewirkt eine wesentliche Mutation, eine vorübergehende Unterbrechung im involutiven Prozess, im Kreislauf des degradierten Archetyps. Sie werden die Marmrune verwenden, um ihr Abbild zu nehmen, und er, das Feuer der schwarzen Sonne, mit der Gestalt eines Menschen, Marm zu bekleiden. Aber er wird das Bild eines vollkommenen Körpers sein, golden, leuchtend, der nur in Intervallen leben wird und keine absolute Materialität haben wird, der von der Oberfläche der Erde aufsteigt und absteigt zum ersten Asgard durch das Tor der Venus. Sie werden die Erdlinge unterweisen und den halbtierischen Wesen und den Völkern von Farbe, den gelben und roten Rassen helfen. Die hyperboreischen Krieger waren weiße, fast blaue, blaublütige. Ihr goldenes Haar flatterte im Wind jenes goldenen Zeitalters. Aber die Katastrophe kam, als die Götter die Töchter der Menschen ergriffen, denen sie selbst halfen, sich zu vervollkommnen. Sie vermischten sich mit ihnen und zeugten Söhne aus Fleisch und Tod. Sie hatten sich in Sterbliche involviert, wie ein dunkler Fluss, der von der Irrune der Normskult herabstieg über die göttlichen Kriebel. Die Stunde des Schicksals, des Karma und der Unaufhaltsamkeit erfüllte sich. Sie blieben auf der Erde gefangen, im Fleisch, in sterblicher irdischer Form, und Nostalgie nach der verlorenen Welt begleitete jede ihrer Handlungen. Sie sind die halbgöttlichen Helden legendärer Zeitalter.
Mir ist da besonders die Formulierung, als die Götter die Töchter der Menschen ergriffen, das ist ja eine klare Anspielung auf das äthiopische Henoch-Buch, diese apokryphe Schrift, in der berichtet wird, dass Riesen auf der Welt, dass es Riesen auf der Welt gab, die aus der Vereinigung von, ja, von den Nephilim, auch bösen Engeln, bösen
fallenden Söhnen Gottes quasi, die Schönheit der Töchter der Menschen gesehen haben und dann sich auf eigene Initiative hin mit denen fortgepflanzt haben und es da dieses Zwischengeschlecht gab. Das ist tatsächlich, also das Buch Enoch wurde nur im äthiopischen Kontext in der Form dann überliefert und dann im 18. Jahrhundert wiederentdeckt, quasi von, also in Anführungszeichen, wiederentdeckt von europäischen Forschenden, Bibeltheologen. Löst quasi die Frage, weil im gängigen Alten Testament gibt es einmal die Erwähnung, also im Kanon des Alten Testaments gibt es einmal die Erwähnung von Riesen, die einfach so reingetroppt wird. Und das Buch Enoch hat dann quasi, kannte diese Referenz und hat das quasi mit einer Backstory unterfüttert und hat da quasi noch weitere Erklärungsmuster für diese Stelle im Alten Testament erklärt und eingeführt, und diese Erklärung wird eben heute auch sehr gern beim History Channel von sämtlichen Ancient Aliens Dokumentationen aufgegriffen und erwähnt, weil es da eben scheinbar um Außerirdische geht, die sich mit Menschen paaren, dass es da um eine ganz andere Kosmologie wie Aliens geht, sondern vielmehr um quasi andere Traditionen, wo im Polytheismus die Kreuzung zwischen Mensch und Gott in den meisten Traditionen nichts Unübliches war. Wir erinnern uns an die Griechen, Herkules als Halbgott und so, dass es da eben eine lange Vorgeschichte kulturell gab, an die da angeknüpft wurde, wo erklärt wurde, ja, damals in dieser alten Zeit und so, und da gab es diese Halbgötter und das quasi das Vorwissen des Publikums, das Mythologische mit aufgegriffen und weiterverarbeitet wird, wird heute von Menschen dann in ihrer eigenen Mythologie benutzt, um zu sagen, hier wurde damals schon geschrieben, dass es um Aliens geht.
Also er betreibt da auf eine Pseudo-Historisierung nicht nur der Arier, also nicht nur der Weltgeschichte, sondern auch der Arier, und hat mich dabei, also generell in seinen ganzen Arbeiten, auch stark an Jörg Lenz von Liebenfels und Guido von List erinnert, über die wir auch schon eine Folge gemacht haben, die auch versucht haben, eine Pseudohistorie der Amannenschaft der Arier herzuleiten und dort zu abstrusen pseudohistorischen Thesen vorgestoßen sind. Und auch Serrano spannt einen Bogen zwischen Rosenkreuzern, Templern, den Katharern, den Ariern, den Arianern und jetzt eben den Nazis, die im Verborgenen an das heilige Werk vollenden und die Welt retten.
Ja, so viel zu Serrano diese Woche. Wir machen jetzt hier mal einen Cut und werden nächste Woche dann tiefer in die ganze Gralsgeschichte mit einsteigen, die Serrano auch immer wieder mit seinen transzendalen Alien-Geschichten und brauner Esoterik vermischt. Wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Lasst uns 5-Sterne-Bewertung da. Folgt uns, wo auch immer ihr uns hört, gerne auf Twitter und auf YouTube. Und ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen, wenn euch unsere Arbeit hier gefällt. Mit 3 Euro pro Monat oder anderen Beträgen. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Vielen Dank an alle Patreons, die uns jetzt schon unterstützen. Das motiviert uns auf jeden Fall, hier dran zu bleiben und weiter neue Folgen vorzubereiten und zu produzieren. Habt eine schöne Woche. Wir hoffen, Serrano hat euch nicht zu sehr mitgenommen und bis bald.